Grüß Gott und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol. Heute bei Spiritualität begrüße ich unseren Referenten, Professor Dr. Stefan Haidt. Grüß Gott.
Grüß Gott, Herr Löschberger.
Und sein Thema lautet Augustinus, Doppelpunkt, der Nutzen des Christentums für den Staat. Ja, Zentrum auch des Vortrages von Professor Haidt wird heute sein, eben der heilige Augustinus mit seinem Werk De Civitate Dei, eines seiner Hauptwerke, der Gottesstaat übersetzt. Was das bedeutet, natürlich haben sich schon große Gelehrte in der Antike immer wieder auseinandergesetzt, eben mit den Gestaltungskräften einer Gesellschaft, so wie wir es in der Kirche auch kennen. Wir brauchen ja auch Leitungsfunktionen, Leitungsaufgaben. Natürlich ist das bei uns ganz klar strukturiert. Aber gerade das Aufeinandertreffen oder Miteinander gestalten in der Gesellschaft zwischen Staat und Kirche, da hat sich in der Geschichte allerhand getan und immer wieder große Konflikte aufgetan. Und Weiterentwicklungen hat es sehr wohl auch gegeben. Wir stecken auch heute wieder in einer ganz neuen Entwicklung. Und darüber mehr aber im Detail im Vortrag von Professor Dr. Stefan Haidt, den ich ganz kurz für alle jene vor allem vorstellen möchte, die ihn vielleicht heute zum ersten Mal hören. Er ist 1961 geboren und seit 1994 Priester der Erzdiözese Köln. Er ist Professor für Hagiographie, das ist die Heiligenkunde und Liturgiegeschichte am Päpstlichen Institut für christliche Archäologie in Rom. Herr Professor Haidt, solche Dinge, eben der heilige Augustinus ist ja Kirchenlehrer auch, hat er auch Rückgriffe oder Ausgangspunkte sich geholt aus der Antike, etwa vom Aristoteles oder von anderen Gelehrten der griechischen Antike?
Ja, hat er. Augustinus ist der heutige Tagesheilige und deshalb im Zentrum unseres Interesses heute. Und er war natürlich ein Gelehrter, mit der besten Sorte. Der hat sich in den heidnischen, paganen Schriften ausgekannt, einfach deshalb, weil er selbst auf einer damals natürlich heidnischen Schule gelernt hat und kannte die Texte und hat sich auch dadurch anregen lassen.
Mhm. Aber wie aktuell dieses Thema heute noch ist, das erfahren Sie sogleich in den Betrachtungen von Professor Dr. Stefan Haidt jetzt in seinem Vortrag. Bitte.
Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Zuhörer, diese Sendung läuft unter dem Titel Spiritualität, in der Reihe Spiritualität, und man kann sich natürlich fragen, was denn der Nutzen des Christentums für den Staat, so das Thema, mit christlicher Spiritualität zu tun habe. Ich glaube jedoch, dass es sich auf die christliche Spiritualität direkt auswirkt, wie Kirche und Staat zueinander stehen und miteinander existieren. Wir Christen müssen uns doch fragen, was uns eigentlich der konkrete Staat, in dem wir leben, und zwar als Christen, bedeutet. Wir wollen Christ sein, nicht im privaten Kämmerlein leben, sondern unser Leben als Ganzes nach unserem Glauben gestalten. Wir sind davon überzeugt, dass unsere Lebensführung anders ist als die Lebensführung eines Heiden. Und dass unser Glaube natürlich in die Gesellschaft hinein ausstrahlt, wirkt und die Gesellschaft von innen heraus verändert. Und natürlich kommt es dabei auch immer wieder zum Konflikt. Es gibt im privaten wie öffentlichen Leben zwei große Blöcke, Staat und Kirche. Natürlich gibt es da Rivalitäten, sogar echte Konkurrenz bis hin zur Gegnerschaft, ja, Feindschaft. Wir leben in Deutschland momentan in einem freiheitlichen Staat, der aber immer deutlichere antichristliche Tendenzen aufweist. Dabei stehen wir in einer ganz neuen Situation, dass wir nämlich als Christen inzwischen schlichtweg in der Minderheit sind und uns als Minderheit in der Demokratie keine Mehrheit mehr verschaffen können. In der Demokratie setzen sich ja prinzipiell immer nur die Mehrheiten durch. Wir werden also auf Dauer immer wehrloser werden, weil alle Mehrheitsentscheidungen, wie zum Beispiel die Legitimierung des Ehebruchs, der Abtreibung, die Universalisierung der homosexuellen Ideologie, die Verkollektivierung der Kindererziehung und so weiter, schlicht und ergreifend an uns vorbeigehen. Wir haben da keinen Einfluss mehr. Wirtschaftschefs, Medienmogule und Politiker nutzen die Öffentlichkeit und den Staatsapparat zur Durchsetzung ihrer eigenen Interessen. Natürlich wissen die Verantwortlichen, dass es keine Gesellschaft ohne Religion gibt. Es ist eine absolut unumgängliche Erkenntnis für jeden, der für die Gesellschaft und den Staat Verantwortung trägt, dass es nie in der ganzen Menschheitsgeschichte eine religionslose Zeit gab und auch in Zukunft nicht geben wird. Religion ist und bleibt eine Grundkonstante des Menschseins, ob das gefällt oder nicht. Wirtschaftschefs, Medienmogule und Politiker wissen dies ganz genau, entweder aus ihren eigenen religiösen Erfahrungen, die sie vielleicht irgendwann einmal hatten oder auch haben, oder einfach, weil sie intelligent genug sind, um Religion zu akzeptieren. Wirtschaftschefs, Medienmogule und Politiker bekämpfen die Religion also keineswegs, weil sie etwa Atheisten wären. In der Regel ist ihnen Religion ganz egal. Sie ist es ihnen gar nicht wert, sie zu bekämpfen. Wohl aber, und das steht auf einem anderen Blatt, kann man sich Religion zunutze machen. Das ist die heutige Situation, in der wir uns als Christen befinden. Es gibt Interessengruppen in der Gesellschaft, die die Religion sehr wirkungsvoll nutzen und das Wasser der Religion auf ihre Mühlen leiten. Wirtschaftschefs zum Beispiel haben Religion als Wirtschaftsunternehmen entdeckt. Die Zeugen Jehovas etwa oder Scientology sind in meinen Augen einfach erfolgreiche Wirtschaftsunternehmen, die das Produkt Religion verkaufen. In ihrem Wirtschaften machen sie sich den besonderen Schutz der Religion durch den Staat und das Prestige der Religion zunutze, um ihre Wirtschaftsinteressen zu verfolgen. Viele Sekten in Amerika werden unter rein wirtschaftlichen Gesichtspunkten designt und auf dem Markt erprobt. Wenn sie gut laufen, werden sie zu internationalen Verkaufsschlagern vermarktet. Dieses Rezept wird vor allem in Lateinamerika eingesetzt, das derzeit von Designersekten zersetzt wird. Medienmogule hingegen nutzen Religion besonders gut aus. Sie bringen im Fernsehen, im Radio, im Internet gezielt Skandale aus Geschichte oder Gegenwart, um ihre Einschaltquoten und Verkaufszahlen zu erhöhen. Das wird strategisch genau durchdacht, sodass der Verkaufseffekt besonders lang und besonders stark wirkt. Die Medien verfolgen dabei natürlich nicht nur Wirtschaftsinteressen, sondern auch ideologische Strategien. Sie ertragen es einfach nicht, dass es neben ihnen noch andere Meinungsmacher gibt, die womöglich eigene Medien unterhalten. Die Kirchen werden also aus dem Markt der Meinungsmacher herausgedrängt. Und schließlich die dritte Gruppe, Politiker. Da gibt es zum einen das Schielen auf das Geld und die Immobilien der Kirche. Mancher hofft auf den Zerfall der Kirche, um die Immobilien einkassieren zu können und an die kirchlichen Rücklagen heranzukommen, die man wegen der eigenen Misswirtschaft und Verschuldung, der Staatsverschuldung, braucht. Andererseits wollen Politiker auch von den religiösen Menschen gewählt werden. Also können sie sich keinen direkten Konfrontationskurs leisten. Sie fördern in der Regel Religion nur so viel, wie es absolut nötig ist. Sie fördern etwa Kirche da, wo sie sozial aktiv ist, bei Kindergärten, Krankenhäusern, Jugendzentren, Beratungsstellen und so weiter. In einem Wort, wo die Kirche dem sozialen Frieden dient, da ist sie geduldet. Man sagt etwa, wir brauchen die Religion, wo sie Werte generiert, wo sie das Zusammenleben der Menschen fördert, wo sie Frieden und Liebe predigt. Denn sozial funktionierende Gesellschaften sind insgesamt billiger und leichter zu lenken. Das wiederum fördert für die Politiker die Chance, wiedergewählt zu werden. Solche Meinungen sind nicht neu. Politiker haben immer schon so gedacht und haben es sogar als ihre ausdrückliche Verantwortung als Politiker angesehen, Religion so weit zu fördern, als sie dem Staat nutzt. Dabei spielt die Wahrheit einer Religion überhaupt keine Rolle. Ein Politiker darf zwar privat religiös sein, aber das darf seine Politik nicht beeinflussen. Als Politiker ist er ausschließlich dem Funktionieren des Staates verpflichtet, nicht der Wahrheit. Liebe Zuhörer, das ist eine etwas düstere, aber wohl nicht ganz unzutreffende Analyse, wie ich sie eben rasch skizziert habe. Wie sollen wir uns verhalten? Was ist wirklich die Aufgabe des Glaubens und der christlichen Religion in dieser Zeit? Ganz neu ist die Frage nicht und auch unsere Probleme heute sind nicht neu. Es hilft ein Blick in die Geschichte. Ich möchte einen besonders lehrreichen Fall herausgreifen, der den Grundkonflikt zwischen Kirche und Staat, zwischen Glauben und Gesellschaft, man kann auch sagen zwischen Priestern und Politikern ganz klar benannt und die entscheidende Lösung bereitgestellt hat. Die Schlüsselfigur hierbei war Augustinus, der heutige Tagesheilige. Augustinus war wohl der bedeutendste, sicher der faszinierendste Kirchenvater, den wir hatten. Die längste Zeit seines Lebens bis zu seinem Tod im Jahr 430 war er Bischof in einem kleinen Provinznest in Nordafrika namens Hippo. Augustinus hatte da seelsorglich nicht sonderlich viel zu tun. Es handelte sich wirklich nur um ein Dorf. Er hatte jedenfalls genug Zeit, um theologisch wichtige Bücher zu schreiben, darunter die 22 Bücher seines Hauptwerks De Civitate Dei. Auf Deutsch heißt das Vom Gottesstaat. Über die Bedeutung dieses Werks Vom Gottesstaat für unsere Frage will ich näher eingehen. Bischof Augustinus von Hippo hat seinen Gottesstaat zu Beginn des 5. Jahrhunderts in einer ganz bestimmten geschichtlichen Situation geschrieben. Man muss sich das so vorstellen. In den ersten 3 Jahrhunderten der Kirchengeschichte war das Verhältnis der Kirche mit dem Römischen Reich sehr angespannt gewesen. Es gab vor allem im 3. und beginnenden 4. Jahrhundert verheerende Christenverfolgungen, zum Teil reichsweit. Auch wenn die Kirche immer für die Kaiser und das Staatswohl gebetet hat, so war man doch insgesamt skeptisch gegenüber dem Staatsapparat. Man hat den Staat zwar nicht abgelehnt, aber da das gesamte private wie öffentliche Leben vom heidnischen Götterkult bestimmt war, konnte man praktisch als Christ kaum am öffentlichen Leben teilnehmen. Öffentliche Spiele im Zirkus etwa waren mit Götteropfern verbunden, also konnte man nicht hingehen. Das Militär musste natürlich den Staatskult, den Kaiserkult pflegen, also konnte man nicht Soldat werden. Auch die Beamten mussten Staatsopfer darbringen, also konnte man nicht in die staatliche Verwaltungslaufbahn eintreten und so weiter und so fort. Die Christen standen im Römischen Reich isoliert am Rand. Der römische Staat hat sich so sehr mit dem heidnischen Götterkult identifiziert, dass sich die Christen schwer damit taten, wenigstens die Ordnungsfunktion des Staates anzuerkennen. Der Staat hat die Religion gefördert, weil er sich von der Religion ganz konkreten Nutzen versprach. Ich rede jetzt von der heidnischen Religion, die im Grunde genommen ein Sammelsurium verschiedener Religionsrichtungen war. Also der Staat hat die Religion gefördert, solange sie Nutzen versprach. Kriegsglück, Verschonung vor Seuchen und Bürgerkrieg, gute Ernten und so weiter. Das entsprach der Weise, wie jeder Römer auch privat die Religion auffasste. Man verehrte die Götter, damit sie gnädig sind. Die Opfer und Gelübde waren praktisch ein Handel mit den Göttern. Die Menschen geben den Göttern etwas, nämlich das Opfertier oder andere Gaben, damit die Götter dafür den Menschen Glück und Erfolg geben. Das war das Prinzip des Do ut des. Ich gebe, damit du mir zurückgibst. Do ut des. Auch die Kaiser und Staatsbeamten mussten also die Opfer darbringen, damit die Götter ihnen ihren Erfolg garantierten. Die Religion hatte also einen klaren Nutzen für den Staat und die Gesellschaft. Die römische Religion zielte dabei allein auf das irdische Wohl, auf Erfolg und Fortschritt hier auf Erden. Als Kaiser Konstantin zu Beginn des 4. Jahrhunderts Christ wurde, der erste christliche Kaiser, da fasste er das Christentum ganz ähnlich auf. Er dachte ganz römisch, das heißt, ihm kam es selbstverständlich auf den Nutzen des christlichen Glaubens für sein persönliches Glück, für den Erfolg seiner Familie und für den Frieden und Wohlstand des Staates an. Wenn man den christlichen Kult richtig vollziehe, meinte er, werde der Christengott dem römischen Reich Frieden und Wohlstand garantieren. Es gab eine ganze Reihe von christlichen Theologen, etwa Eusebius, Prudentius, die dies genauso sahen und tatsächlich versprachen, wenn erst einmal das ganze römische Reich zum Christentum bekehrt sei, werde das römische Reich den Gipfel seiner Macht erreichen und in einer Zeit glorreichen Friedens seine Macht festigen und seinen Wohlstand mehren. Das waren also Theologen, die das Christentum genauso verstanden, wenigstens teilweise, wie die altrömische Religion, nämlich nach dem Prinzip des Do ut des, die Religion als Handel, als berechenbarer Nutzen für den Staat hier auf Erden. Und tatsächlich schien das römische Reich unter den Christen stetigen Aufstieg und langen Frieden zu erleben. Im Jahre 380 wurde das Christentum Staatsreligion. Die heidnischen Opfer mussten aufhören. Das Christentum schien auf dem Gipfel des Erfolges zu sein. Dann aber kam die große, unerwartete Katastrophe. Am 24. August des Jahres 410 fiel Alarich mit seinen Westgoten in Rom ein. Er eroberte die für ewig und uneinnehmbar gehaltene Kaiserstadt am Tiber, verwüstete und plünderte sie 3 Tage und 3 Nächte lang, ohne dass sich Rom wehren konnte. Etwas Unfassliches war geschehen, das die ganze damalige Welt in eine Schockstarre versetzte. Nie war Rom bisher erobert worden. Wie konnte nur dieses Symbol römischer Macht mit seinen turmhohen Mauern fallen? Der Fall Roms war so schockierend, dass sofort nach Schuldigen gesucht wurde. Und man fand sie in den Christen. Denn seit 3 Jahrzehnten waren die heidnischen Opfer verboten, seit das Christentum Staatsreligion war. 3 Jahrzehnte lang gab es nun also schon keinen heidnischen Gottesdienst mehr. Seit 3 Jahrzehnten gab es nur noch die christlichen Gottesdienste. Erklangen die Gesänge der Christen, zogen sie in Prozessionen durch die Straßen der Stadt Rom. Aber der Christengott hatte Rom nicht geschützt, hatte die Mauer nicht verteidigt. Der Christengott hatte sich als schwach erwiesen, während doch in den guten alten Zeiten, als noch die heidnischen Opfer dargebracht wurden, Rom 1000 Jahre lang unbesiegt geblieben war. Damit war für die Heiden bewiesen, dass der Christengott nichts nutzte, dass er dem Staat nichts brachte und überflüssig war. Zumal ja die christlichen Theologen selbst versprochen hatten, der christliche Kult werde viel besser als der heidnische Götzendienst die Sicherheit und den Wohlstand der Stadt garantieren. Sie hatten den Heiden das Blaue vom Himmel versprochen, hatten ausgemalt, wie großartig es der Gesellschaft und dem römischen Reich gehen werde, wie angesehen seine Senatoren, wie heldenhaft seine Soldaten sein werden, wenn erst einmal die christliche Religion die alleinige Religion sein und man nur noch die reinen Opfergaben der Eucharistie darbringen werde. Solche Versprechen kamen nun wie ein Boomerang zurück. Jetzt musste man sich die Klagen der Römer anhören, die sagten, dass der Christengott der falsche, der ohnmächtige, der unrömische Gott aus dem Orient sei, der Rom in Wirklichkeit hasste, während die alten, einheimischen Götter der Ahnen die Sicherheit Roms garantiert hatten. Man forderte nun so schnell wie möglich die Tempel wieder aufzuschließen, zu den alten Opfern zurückzukehren, die Altäre des Zeus, des Mars und der Viktoria wieder aufzurichten und die heiligen Gelübde wieder zu erfüllen. Das war die damalige Situation, als Augustinus Bischof in Hippo war. Augustinus bekam dies alles brühend heiß mit, weil viele christliche Aristokraten aus Rom nach Nordafrika geflohen und nach Hippo gekommen waren. Überall waren die Christen höchst verunsichert und befanden sich in der Defensive. Der rasante Missionserfolg des Christentums stand nun auf dem Spiel. Augustinus erkannte die Gefahr, die aus dieser schwierigen und teilweise selbstverschuldeten Situation für die Kirche ausgehen musste. Augustinus stellte sich an sein Schreibpult und schrieb seinen Gottesstaat. Darin gab er die 22-bändige Antwort auf eine der brennendsten Fragen des Christentums, und seine Antwort ist durchaus ernüchternd. Als allererstes zieht er einen ganz dicken Strich zwischen den heidnischen Götterglauben und die christliche Religion. Beide haben nichts miteinander gemein. Das Christentum ist kein besseres Heidentum. Das Christentum ist auch kein besseres Römertum. Der christliche Glaube tritt nicht in die Funktionen des heidnischen Aberglaubens ein. Das Christentum ist vielmehr etwas völlig anderes. Ja, im strengen Sinne ist es gar keine Religion, sondern Offenbarung. Der alte heidnische Götterkult war ein innerweltliches Geschäft. Der Mensch gibt, damit Gott ihn dafür belohnt. Die christliche Offenbarung ist hingegen kein Handel, sondern Gnade, Geschenk, Erlösung, Mystik. Augustinus reißt seinen christlichen Zeitgenossen radikal die Illusion aus der Hand, das Christentum könne irgendeinen innerweltlichen Nutzen versprechen, wie es bisher alle Religionen getan haben. Gar nichts verspricht das Christentum, weder Wohlstand für die Frommen, noch Frieden für die Beter, noch langes Leben für die Wohltätigen. Denn im Leben gibt es kein säuberliches hier Licht, dort Schatten, hier Sünde, dort Heiligkeit und so weiter. In dieser Welt gibt es immer nur den Kampf zwischen Licht und Finsternis, zwischen Gott und Teufel, zwischen Gottes Staat und Teufels Saat, zwischen Leben und Tod. In diesem irdischen Leben gibt es nur eine einzige Konstante, dass wir das Heil nicht für Geld aus dem Automaten ziehen können. Dass vielmehr die Sünde uns immer und immer wieder zu Fall bringt, dass wir uns täglich neu für den Glauben entscheiden müssen und dass das Heil dabei immer Geschenk und Gnade bleibt. Christlicher Glaube ist kein Handel mit Gott, sondern die liebende Vereinigung mit Gott durch alle Schicksalsschläge hindurch. Das ist die Grundüberzeugung und die Grundlehre des Gottesstaates des Augustinus. Die Beatitudo, die Seligkeit des Menschen, liegt in der liebenden Einheit und Vereinigung mit Gott begründet. Mihi autem aterere Deo bonum est. Mir aber gereicht es zum Heil, Gott anzuhängen, schreibt er in seinen Enerationes im Psalmos. Die Seligkeit des Menschen besteht darin, sich ganz Gott anzuvertrauen, indem man sein Leben vom Leben Gottes überformen lässt. Ich möchte dies an einem ganz zentralen Punkt näher erläutern, nämlich der Opferlehre des heiligen Augustinus. Gehen wir also näher auf die Opferlehre des heiligen Augustinus, das Opfer der Eucharistie. Damals im 4. Jahrhundert hatten viele gedacht, die Eucharistie sei sozusagen ein Opfer, wie man sie schon immer den Göttern dargebracht hatte. Wenn nur überall in richtiger Weise das Opfer der Eucharistie dargebracht werde, werde Gott den Menschen gnädig sein und nicht über ihre Sünden zürnen. Augustinus sagt nun, das ist total falsch. Das Opfer der Eucharistie ist ein ganz anderes Opfer als die vielen Opfer, die man vor den Tempeln dargebracht hat. Das Opfer der Eucharistie führt uns geradezu zum richtigen Verständnis unseres Glaubens. Denn das Opfer der Eucharistie ist der sichtbare Ausdruck des Opfers Christi am Kreuz. Damit ist aber klar, was Opfer für die Christen sind. Opfer meint, dass wir Teil werden an der Lebenshingabe des Gottessohnes. Opfer meint, dass wir nicht etwas opfern, sondern uns selbst. Aber diese Kraft, sich selbst zu opfern, bringen wir noch nicht einmal selbst auf, sondern wir empfangen diese Kraft vom ewigen hohen Priester Christus. Wir selbst sollen in das Opfer Christi eingehen, eins mit ihm werden, an ihm Anteil erhalten. In anderen Worten, ich wiederhole mich, der christliche Glaube ist kein Handel, sondern Mystik. Weil sich Gott in seinem Sohn geoffenbart hat, ist nun alles personalisiert. Alles dreht sich einzig und allein um Jesus Christus. Alles wird somit persönlich. Jedes Äußerliche, jeder Handel, jedes Rechnen wird unsinnig. Es kommt allein darauf an, in Jesus Christus zu sein, sich mit ihm zu verbinden und somit an seinem Tod und seinem Leben Anteil zu erhalten. Dazu dienen die Sakramente. Nur der christliche Glaube hat Sakramente. Sie sind das ganz Typische des Christentums. Die Sakramente sind nun gerade keine Dinge, auch keine Gesetze, keine Normen, keine Äußerlichkeiten, sondern sichtbare Zeichen, die für eine unsichtbare Wirklichkeit stehen. Die Sakramente sind keine Handelsware, keine Erlösungstechnik, sondern Eigentumszeichen, Nahrung, Salbung und Weihe, die immer nur das eine bewirken, nämlich unsere Christusförmigkeit. Alles, wie gesagt, ist personalisiert. Person besteht immer aus Leib, Geist und Seele. In der Personalisierung des christlichen Glaubens liegt zugleich seine Sichtbarkeit wie seine Unsichtbarkeit begründet. Beides ist nicht voneinander zu trennen. Die Sakramente formatieren uns gleichsam. Sie formen uns um in die Form Christi hinein und bringen uns in eine unlösliche Lebens- und Personengemeinschaft mit dem Gottessohn. Der christliche Glaube schützt also keine Stadt vor Eroberung. Sie bewahrt kein Land vor Seuchen, Hitzeglut und Erdbeben. Der christliche Glaube bewahrt keinen Staat vor Krieg und Niedergang. Der christliche Glaube garantiert noch nicht einmal das Ansehen und den Erfolg der Kirche. Die Kirche ist aber der Leib Christi, der leidende, kämpfende, vom Teufel versuchte, der sterbende und auferstehende Leib Christi. Die Kirche garantiert jedem Getauften und ins Opfer Christi Eingesenkten die Lebensteilhabe an Christus, dem Gekreuzigten und Auferstandenen. Der christliche Glaube garantiert das ewige Leben. Er garantiert die Vernichtung der Sünde und der Sünden, die uns ein Leben lang wie eine Fußfessel zu Boden ziehen. Das bedeutet dann für die Gesellschaft, für den Staat, dass der christliche Glaube keine Kosten-Nutzen-Rechnung verträgt. Der christliche Glaube nutzt so gesehen nichts, weil er niemandem das Kreuz erspart. Nur durch das Kreuz hindurch werden die Getauften in die Ewigkeit eingehen, nie ohne das Kreuz. Der christliche Glaube kann nichts versprechen außer das Kreuz. Der christliche Glaube kann immer nur auf Christus zeigen und sagen, mit seinem Schicksal sind wir verbunden. Seine Ohnmacht, seine Wunden, sein Kreuz ertragen und tragen auch wir. Auch Christus hat keine Seligkeit in dieser Welt versprochen. Er hat nicht verheißen, dass alle Krankheiten verschwinden, alle Trauer verfliegt, wenn man nur glaube. Er kam nicht, die Koordinaten dieser Weltzeit zu verändern. Er kam nicht mit einem Manifest der Weltverbesserung, sondern er kam, um zu erlösen, in seinem Leib, durch seine Liebe. Christlicher Glaube ist Christusglaube. Christlicher Glaube kann nur das versprechen, was Jesus selbst versprochen hat. Und er kann nur, wie Johannes der Täufer, auf ihn hinweisen: Seht, er ist das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Nun könnte man an dieser Stelle einwenden, dass dies ja auf einen reinen Mystizismus und Spiritualismus hinauslaufe, als habe sich Gott ganz aus dieser Welt zurückgezogen und in das Innerste des religiösen Menschen hinein verkrochen, als interessiere ihn gar nicht die Menschheitsgeschichte, sondern nur das Seelenheil des Einzelnen. Damit allerdings hätte man Augustinus gründlich missverstanden. Augustinus hat gerade in seinem Gottesstaat entschieden darauf hingewiesen, dass die Kirche die Sichtbarkeit Gottes in dieser Welt ist. Das ist ihre Aufgabe. Dafür ist sie da, Gott sichtbar zu machen in dieser Welt. Die Kirche ist der Leib Christi und damit sichtbar, greifbar, aber eben auch angreifbar und haftbar für die Sünden ihrer Mitglieder. Gott übernimmt die Verantwortung für die Welt. Er hat sie nicht nur geschaffen, sondern ist in die Welt und ihre Geschichte hinein Mensch geworden. Radikaler hat Gott nie in die Welt eingegriffen, als in seinem Sohn Jesus Christus, geboren zur Zeit des Kaisers Augustus. Gott hat nicht nur irgendwelche Propheten geschickt, nicht nur irgendein heiliges Buch vom Himmel fallen lassen, sondern Gott selbst wird in seinem Sohn Teil der Geschichte, nicht um einfach nur mal nach dem Rechten zu sehen, sondern um wirklich den Lauf der Welt zu erleben und zu verändern. Die Frage ist jetzt: Wie will Gott denn die Welt verändern? Er will sie in der größtmöglichen Weise verändern, indem er unser Leben an sein Leben bindet und so eine große, weltumspannende Gemeinschaft bildet. Denn alle, die in der Taufe mit Christus eine Lebensgemeinschaft eingehen, bilden zusammen den einen Leib Christi, die Kirche. Niemand wird nur für sich getauft, sondern alle zusammen bilden den Leib Christi. Und in den Getauften erhält Christus Arme und Beine, Kopf und Herz zurück. In der mystischen Einheit der Getauften wird Christus in der Welt sichtbar, berührbar, aber auch, wie gesagt, erneut angreifbar, verwundbar und gefährdet. In anderen Worten, die Kirche ist der sichtbare Leib Christi in dieser Welt. In der Kirche steht Christus mitten in der Welt. In der Kirche fordert er diese Welt heraus, zu glauben oder abzulehnen, Krieg zu führen oder Frieden zu stiften, die Trauernden zu trösten oder tiefere Wunden zu schlagen. Die Kirche ist Christus, die Kirche ist das lebendige Neue Testament. Die Kirche ist das Wort Christi, das Wunder Christi, das Leiden Christi und sein Auferstehen. Das Leben dieser Welt geht weiter mit allen Höhen und Tiefen, weil die Sünde weiterwirkt. Aber in der Kirche wandelt der Erlöser auf unseren Straßen. Wird er erhört, werden viele ihr Heil finden. Weil wird er geschmäht, wird auch Finsternis die Erde bedecken. Wenn wir heute so selbstverständlich von Kirche sprechen, so ist uns gar nicht mehr bewusst, wie viel wir hier Augustinus verdanken. Er hat in seinem Gottesstaat in einer Zeit, als der christliche Glaube zu veräußerlichen drohte, Kirche ganz neu entdeckt, als den mystischen Leib Christi, in dem Christus durch die Straßen unserer Geschichte geht. Wir sind Kirche. Dieser Ausruf könnte geradezu von Augustinus stammen. Wir sind Kirche. Das eignet sich nun aber nicht zur Protestparole, sondern meint, dass unser Wohl und Wehe mit dem Wohl und Wehe der Kirche verbunden ist. Wir sind Kirche, das lehrt uns die wahre Demut. Wie wir es im Gebet der Heiligen Messe formulieren: Herr, schau nicht auf unsere persönlichen Sünden, sondern schau auf den Glauben deiner Kirche. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Liebe Hörerinnen und Hörer, heute bei Spiritualität. Augustinus, der Nutzen des Christentums für den Staat. Im Zentrum des Vortrages von Professor Dr. Stefan Haidt stand der heilige Augustinus, der in einer ganz schwierigen Phase der Kirchengeschichte im 4. und beginnenden 5. Jahrhundert ein Hauptwerk geschrieben hat vom Gottesstaat De Civitate Dei und hat damals ganz neu definiert, eben was wir jetzt am Schluss auch wieder unterstrichen gehört haben, vom mystischen Leib Christi, eben dass nicht das Christentum nur als profaner Nutzen verstanden werden kann, ganz und gar nicht, im Gegenteil sogar, sondern dass der Nutzen sich ganz anders äußert. Und eigentlich ist eine große Mystik damit verbunden, die bis heute Gültigkeit hat. Und heute erleben wir eine ganz neue Situation, wo quasi das Christentum zerbröckeln beginnt, ganz massiv, auch nach jahrzehntelangem sogenannten Volkschristentum, wo vieles aus dem christlichen Glauben in den Bräuchen verankert ist. Aber in der Öffentlichkeit beginnt vieles ganz massiv zu zerbröckeln. Ich danke für Ihren Vortrag, Herr Professor Dr. Stefan Haidt. Eine Hörerin aus München begrüße ich nun am Telefon. Grüß Gott, bitte.
Grüß Gott, ich spreche ein wenig unbeholfen, aber ich wollte dem Professor danken. Das war einfach wunderbar, dieser Akzent auf die mystische Leib Christi und dass Christus nicht gekommen ist, um Seuchen und Kriege und Leid zu beheben, weil ich habe Probleme gehabt seit Haiti und Chile und Russland und Pakistan und so. Und ich habe immer gedacht, ja, Gott macht zwar kein Fehler und wir haben ihm keine Vorschriften zu machen, aber dann denke ich an diesen Psalm 91, du würdest auf keinen Stein stoßen oder all diese beschützende Dinge. Und ich habe gefragt, aber was ist mit Pakistan und so? Und sie haben mir so eine gute Antwort gegeben in ihrem Vortrag. Ich danke Ihnen, dass Gott nicht uns, das hat mich in einen Glaubensschwung gestoßen und Sie haben mir geholfen mit Ihrem Vortrag.
Ich danke Ihnen, ja.
Danke für Ihren Anruf. Ja, diese Fragen kommen natürlich in unserem Leben immer wieder vor, auch wenn es persönliche Katastrophen gibt. Eben die Frage nach der Zulassung des Leids. Ist der heilige Augustinus in seinem Werk auch noch näher darauf eingegangen?
Ja, die Frage des Leids, vor allen Dingen des kollektiven Leids bei Katastrophen, die jetzt nicht den Einzelnen treffen, sondern ganze Gruppen und Völker unter Umständen, diese Frage, die ist ja immer in der Menschheitsgeschichte eine der drängendsten Fragen gewesen. Und auch Augustinus hat selbstverständlich solche Katastrophen auch erlebt. Damals, zur damaligen Zeit, war es ja noch eine viel höhere Sterblichkeit, Anfälligkeit bei Seuchen und Ähnlichem. Das gehörte fast zum Leben dazu. Nur ist es eben so, dass natürlich der Glaube zum einen sagt, Jesus Christus ist nicht auf der Welt gewesen und hat gesagt, jetzt sind alle Krankheiten weg. Er hat Einzelne geheilt und ihnen Mut zugesprochen und ihnen gesagt, was die Quelle ihrer Kraft ist, nämlich dein Glaube hat dir geholfen. Inwieweit der Glaube dann wirklich hilft, ob er einer sozusagen zu einer Heilung führt oder ob er einem einfach die Kraft gibt, Unvermeidliches zu ertragen, das können wir im Einzelnen nicht wissen. Aber Christus hat nicht das Leid weggeholt, sondern uns die Möglichkeit gegeben, es zu ertragen und es zu tragen. Und das ist das Allerwichtigste, denn man kann ja auch eben dann letztlich dieses Wort bemühen, dass da auch richtigerweise immer wieder gesagt wird, auch in Auschwitz haben die Menschen gebetet. Das heißt, selbst das schlimmste Leiden, das es gibt, ist unerträglich und bleibt es, aber es kann doch durchgetragen werden im Glauben und im Gebet. Und diese Möglichkeit ist uns eben geschenkt in Christus.
Mhm. Hat es nicht in der Kirchengeschichte dann, und gerade jetzt im staatlichen, im weltlichen Denkerbereich auch Größen gegeben, die gesagt haben, naja, das, was der heilige Augustinus da geschrieben hat in seinem Hauptwerk vom Gottesstaat, das könnte man ja auch als Nutzen an Land ziehen. Denn wenn man sagt, ja, wenn die Christen tatsächlich eben nach den Geboten leben, die Tugenden suchen, das hat ja auch einen Nutzen für einen Staat, oder ist das nicht auch einmal so gesehen worden?
Ja, so wird es ja pausenlos gesehen, nicht? Die Kirche wird heute im öffentlichen Kalkül verrechnet als nützliche Institution, ganz eindeutig, wie die Fußballvereine, andere Lobbygruppen und so weiter und so fort. So hat die Kirche einen Nutzen für die öffentliche Ordnung. Das ist ganz klar, und das kann man letztlich natürlich auch wiederum aus Augustinus herauslesen, wenn man denn so will, indem er eben in dem natürlich auch Augustinus seinerzeit in erster Linie Trost zusprechen will. Und wenn eine Religion schon allein Trost zuspricht, hat sie für den Staat ja ihren Nutzen, ihren befriedenden Nutzen. Und deswegen muss man natürlich auch umgekehrt immer auch sehen, was Augustinus auch getan hat. Augustinus war auch ein widerspenstiger Bischof, einer, der sich aufgelehnt hat, wenn es öffentliche Ungerechtigkeit gab. Und das war kein Leisetreter, der jetzt gesagt hat, jetzt bleiben wir dann doch wieder im Kirchenraum, sondern Augustinus, wie auch schon sein großer Lehrer Ambrosius, waren bedeutende öffentliche Gestalten der Kirche, die sich zu Wort gemeldet haben. Kirche darf also auch nicht leise treten, darf jetzt nicht sagen, gut, wir wollen jetzt keinen Nutzen für den Staat bringen, uns interessiert der Staat nicht. Nein, der Staat und die Gesellschaft ist auch unser Staat, auch unsere Gesellschaft. Nur wir machen nicht unseren Glauben davon abhängig, wie es der Gesellschaft gerade mal gefällt und in die Rechnung hineinpasst, sondern unser Glaube bemisst sich an der Offenbarung, an der Wahrheitsfrage und an der unbedingten Option für die Armen. Und insofern, an dieser Grenze spätestens, wird sich jede Kirche auch immer wehren müssen gegen falsche Vereinnahmung. Und das hat schon Augustinus getan.
Ich begrüße noch eine Hörerin, nun in Passau. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott. Ich möchte noch auf einen Punkt zurückkommen, den ich für sehr wichtig halte, dass der Glaube, unser Glaube als Christen, nicht, also keine Garantie ist für irdisches Glück. Ich bin immer erschüttert, wenn Gläubige, wohlgemerkt, gläubige Menschen oft sagen, das ist ja bekannt, mein Gott, jetzt habe ich so viel gebetet und jetzt ist mir das passiert und so weiter. Also das erschüttert mich am meisten, dass gläubige Christen das einfach nicht kapieren, dass Jesus gesagt hat, wer mein Jünger sein will, dann nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Das müsste noch viel mehr im gläubigen Volk verankert sein. Ich höre im Radio weiter.
Danke.
Ja, völlig richtig. Es ist sehr erstaunlich. Es ist natürlich eine ewige Versuchung für den Menschen, Religion so aufzufassen, wie man alles andere auffasst, als eben etwas, was nützt. Wenn es nichts nützt, dann warum soll ich dann in die Kirche gehen, warum soll ich die Zeit da verschwenden und so weiter und so fort. Diese Rechnungen werden ja immer aufgemacht. Und die Frage ist eben, die aber dann bei vielen Menschen doch auch irgendwann an die Tür klopft, dein Leben wird zu Ende gehen und das ist hier nur ein Gastspiel, was wir hier auf Erden führen. Und nun gibt es nur zwei Möglichkeiten, entweder in Saus und Braus es zu genießen, also die Logik der Ellenbogengesellschaft, oder aber zu sagen, halt, hier gibt es auch was ganz anderes und das erlerne ich nur aus dem Evangelium.
Eine Hörerin aus Bonn ist noch in der Leitung. Grüß Gott.
Ja, Konrad, guten Tag.
Grüß Gott.
Guten Tag.
Ich habe die Frage, es war ja auch im Vortrag die Rede von Opfern. Und man hört ja jeden Tag bei Ihnen in der Sendung den wunden Rosenkranz oder den Barmherzigkeitsrosenkranz. Und da habe ich ein sehr großes Problem mit dem Satz, ich opfere dir das Blut und die Seele und die Gottheit deines Sohnes auf. Jesus hat sich einmal geopfert. Wir können Jesus nicht aufopfern. Christus hat sich selbst aufgeopfert. Und deshalb kann ich das nicht für mich so akzeptieren.
Ja, hier ist aber ein kleiner Unterschied in der Wortwahl. Beim Opfer Christi handelt es sich eben um das Opfer Christi. Und wir sprechen von Aufopfern. Das heißt nicht, dass wir Christus opfern. Das können wir nicht und das wollen wir auch nicht. Wenn wir also vom Aufopfern sprechen, dann meint das lediglich, dass wir in unserem persönlichen, in einem Willensakt sagen, dass wir in unserem Leben, was an Leid dort ist, wo wir christusförmig sind, wo wir selber praktisch Opfer sind, wenn man so will, der Schicksalsschläge und so weiter und so fort, dass wir dieses Leiden aufopfern. Das heißt, dass wir es einfach Gott zur Verfügung stellen, dass wir sagen, mache damit, was du willst. In deinem Leib der Kirche möge es einem anderen nutzen, was ich leide. Und in diesem Sinne kann man also das Leiden Christi aufopfern, weil es ja immer das Leid, das Opfer Christi ist, das von dem wir leben. Insofern haben Sie natürlich recht, dass man nicht, wir opfern nicht Christus, das wäre falsch, das können wir nicht. Wir können nur teilhaben und wir können nur einen Willensakt setzen, der uns mit dem Opfer Christi verbindet.
Verhält es sich mit der Heiligen Messe nicht ähnlich? Die Gegenwartsetzung des Opfers Christi ist ja auch so etwas Ähnliches, eine Aufopferung im Gedächtnis.
Ja, also das, wie gesagt, wir können jetzt nicht über die Opfertheologie insgesamt sprechen, aber Augustin ist ein ganz neues Thema, sehr, sehr wichtiges Thema, das auch wirklich nicht richtig von der Theologie und Katechese auch thematisiert wird, ist mein Eindruck. Aber natürlich hält Augustinus ganz klar daran fest, die Eucharistie ist das Opfer Jesu Christi und seiner Kirche. Und nun dies dann im Einzelnen zu erklären, würde einen ganzen Vortrag und mehrere Vorträge erfordern. Aber der reine Glaubenssensus der Kirche hat dies ja immer so gesehen. Wir müssen nur erklären, besser verstehen, in unserer Zeit, was das bedeutet, das Opfer Jesu Christi am Kreuz, das Opfer Jesu Christi in der Eucharistie und die Darbringung des eucharistischen Opfers durch die Kirche.
Um das tiefer zu verstehen, darum bitten wir jetzt auch um Ihren priesterlichen Segen am Schluss dieser heutigen Sendung mit großen Denkanstößen für die Zukunft. Danke. Ja. Bitte noch um den Segen.
Auf die Fürsprache des heiligen Kirchenlehrers Augustinus bitten wir dich, o Herr, lass uns teilhaben an deiner Seligkeit. Lass uns unser Glück sein, dir anzuhängen, in dir geborgen zu sein, in deinem Opfer geopfert zu werden, wenn wir leiden, wenn wir die Schicksalsschläge dieses Lebens ertragen müssen. Lass unser Leben zum Heil für andere werden. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen.
Amen.
So segne euch der dreifaltige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Amen. Danke und auf Wiederhören. Gottes Segen.
Danke.
Liebe Hörerinnen und Hörer, das war für heute Spiritualität. Augustinus, der Nutzen des Christentums für den Staat. Das Thema mit Professor Dr. Stefan Heidt. Am Mikrofon verabschiede sich Martin Löschberger.